Innerlich war die Pistole schon geladen. Das sagt der Kriminalpsychologe Jens Hoffmann in einem Interview zu dem schrecklichen Amoklauf am letzten Mittwoch in Menznau. Hoffmann ist Experte für Amokläufe und sagt, viele Täter würden während Jahren über ihre Tat nachdenken. Und damit weist Hoffmann auf eine wichtige Verhaltensweise von uns Menschen hin, nämlich, dass alles, was wir tun, in unseren Gedanken seinen Anfang nimmt. Alles. Alle Handlungen, seien sie gut oder böse, haben ihren Ursprung in unseren Gedanken. Das war schon zur Zeit von Adam und Eva so. Die Schlange setzte Eva den Floh ins Ohr, wenn sie von der Frucht essen würde, sie wie Gott sein werde. Und diese Gedanken haben Eva beschäftigt und sie schließlich dazu gebracht, dass sie von der verbotenen Frucht aß. Rebellion gegen Gott beginnt immer zuerst in unseren Gedanken. Paulus meint, die Menschen verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Jede Handlung, selbst wenn sie im Effekt geschieht, hat ihren Ursprung in unseren Gedanken. Helfe ich einer alten Frau über die Straße, hat das den Ursprung in meinen Gedanken. Stehle ich in der Migros eine Schokolade, ist der Ursprung meines Handelns in meinen Gedanken. Zuerst muss ich ja auf die Idee kommen, sowas zu tun. Zuerst ist immer der Gedanke oder eben, man kann auch sagen, die Idee. Und deshalb ist es eine wichtige Aufgabe in unserem Leben, die Kontrolle über unsere Gedanken zu behalten. Es ist meine Aufgabe zu entscheiden, welche Ideen sich in meinen Gedanken entfalten dürfen. In unserer medialen und von Informationen überfluteten Welt ist das gar nicht so einfach. Ob ich Christ bin oder nicht, für das, was ich in mich hineinlasse, bin ich immer selber verantwortlich. Immer. Ich bestimme meinen Input. Ich bestimme, über was ich weiter nachdenken will. Ich bestimme, welche Zeitschriften und Bücher ich lese, welche Filme ich schaue und auf welchen Seiten ich surfe und so weiter. Ich bestimme meinen Input. Darum geht es nun auch in dem Abschnitt, den wir heute im Kolosserbrief, Kapitel 3, in Versen 16 bis 17 anschauen werden. Ich lese diese Verse. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder, singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt Gott dabei, dem Vater, durch ihn. Ich bestimme meinen Input, indem ich mich von Gottes Wort beeinflussen lasse. Paulus gibt uns einen praktischen Hinweis darauf, wie wir als Christen leben können, ohne dass es einen Kampf um Verhaltensregeln und Gesetze gibt. Sondern dass alles wie selbstverständlich aus uns herauskommt. Input, und der Input bestimmt unseren Output. Und er sagt, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Im Grundtext steht, dass wir das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen sollen. Wohnen finde ich immer ein wunderbarer Begriff in der Bibel. Das Wort Christi soll in uns wohnen, ein Bild, das sehr gut zur Vorstellung des Paulus passt, dass wir ein Tempel Gottes sind. Paulus versteht uns als Christen und als Gemeinde, als Tempel Gottes, den Korinthern schreibt er, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Tempel, das Symbol für den Wohnort Gottes, und ihr seid der Wohnort Gottes, sagt Paulus. Gott wohnt in uns und wir sollen deshalb auch sein Wort in uns wohnen lassen, denn schließlich bestimmen wir, wie viel Platz sein Wort in unserem Leben bekommt. Ich bestimme, ob sich das Wort bei mir in meinen Gedanken einnisten darf. Gott nimmt uns nie zwangsmäßig in Besitz, sondern wir öffnen, wir lassen zu. Wir lassen es zu, wie viel Wort Gottes in mein Leben hineinkommt und mein Leben bestimmt. Wenn ich in einem Haus wohne, wenn ich ein Haus bewohne, dann bin ich der, der bestimmt, was in meinem Haus und in meiner Wohnung geschieht. Da hat mir niemand was zu sagen. Und so soll das Wort Gottes in unserem Leben seinen Raum einnehmen. Es soll unser Leben beeinflussen, ja, es soll unser Leben bestimmen. Die Kirche und jeder einzelne Christ wird in der Bibel als Tempel Gottes bezeichnet, als ein Ort, wo Gott zu Hause sein will. Und wer unseren Gottesdienst besucht oder unsere Gottesdienste und wer die Predigten als Podcast hört, der hat die Tür geöffnet. Der zeigt Bereitschaft, sich dem Einfluss des Wortes Gottes auszusetzen. Denn Paulus schreibt, unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Den Gottesdienst besuchen und Predigten hören ist eine Möglichkeit, dem Wort Gottes Raum zu lassen. Doch das ist nur eine der vielen Möglichkeiten, wie wir dem Wort Gottes Raum geben. Gegenseitig, sagt Paulus, sollen wir uns in der Lehre Christi unterrichten und einander den richtigen Weg weisen. Es handelt sich hier um eine Art Gemeinschaftsprojekt. Das geschieht in persönlichen Gesprächen, in unseren Hauskreisen oder wenn wir selber in der Bibel lesen. Es ist klar, wir brauchen einander, denn kein Mensch ist im Besitz der ganzen Erkenntnis. Keiner kennt sich im Wort Gottes total aus. Und gute Kenntnis in der Bibel ist ein großer Vorteil, denn sonst berufen wir uns schnell und argumentieren wir schnell aus dem sogenannten guten Menschenverstand. Der gute Menschenverstand. Wir verwechseln oft das Wort Gottes und Gottes Gedanken mit dem gesunden Menschenverstand. Das muss nicht immer zu schlechten Verhaltensmustern und Verhaltensweisen führen. Aber der gesunde Menschenverstand ist nicht so zuverlässig wie das Wort Gottes. Mir ist bewusst, dass Christen das Forschen in der Schrift und das Fragen nach Antworten in ganz konkreten Situationen und die Frage, was die Bibel dazu sagt, oft mit Gesetzlichkeit und in Verbindung gebracht wird. Der Verdacht erwacht schnell, dass mich der andere mit der Bibel erschlagen will, dass er von mir etwas fordert, das gar nicht meiner Situation entspricht. Es ist die Angst, dass man irgendeine Verhaltensweise überstülpt bekommt. Und ja, diese Gefahr besteht. Ja, es kommt vor, dass aus der Bibel falsche Schlussfolgerungen gezogen werden. Es ist möglich, dass Christen eigene Meinungen vertreten und behaupten, die Bibel würde das so lehren. Doch die Antwort auf missbräuchlichen Gebrauch der Bibel kann nicht der Verzicht auf intensives Forschen sein. Der Missbrauch der Bibel entbindet uns nicht von der Verantwortung, dem Wort Gottes in unserem Leben viel Raum einzuräumen. Und glücklicherweise macht Paulus darauf aufmerksam, in welcher Art wir uns belehren und ermahnen sollen. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Damit schiebt Paulus den Holzhammermethoden einen Riegel. Er selber gibt uns in seinen Briefen hervorragende Beispiele dafür, was es bedeutet, mit Weisheit einander zu helfen und einander zu unterweisen. Selbst bei schwierigsten Gemeindesituationen fand er ermutigende und anerkennende Worte. Er nahm sich die Zeit, den Christen die Zusammenhänge zu erklären, damit sie verstehen konnten, um was es geht. Aber das hindert ihn auch nicht daran, schwierige Punkte anzusprechen und sie mit deutlichen Worten richtig zu stellen. Aber Paulus hat sich immer bemüht, und ich könnte das euch an xxx Bibelstellen aufzeigen, hat sich immer bemüht, seine Leser zu überzeugen, sie zu gewinnen und nicht sie zu überreden oder einfach Befehle zu erteilen. Dem Wort Christ in unserem Leben Raum zu geben, ist ein Gemeinschaftswerk. Und so formulieren wir übrigens auch in unseren 10 Grundwerten, unsere Gemeinde hat ja 10 Grundwerte formuliert, und einen Grundwert, der Grundwert 7 sagt, wir sind überzeugt, dass geistliches Wachstum und Lebensveränderung des Einzelnen sich besonders gut in einer Kleingruppe entfalten kann. Weil wir der Überzeugung sind, dass geistliches Wachstum mit Gemeinschaft zu tun hat. Genau das, was Paulus hier sagt in diesem Vers. Und als Zweites, ich bestimme meinen Input durch geistliche Lieder. Im Neuen Testament gibt es ja keine Lehre über die Musik. Das verleitet Christen dazu, der Musik im geistlichen Leben wenig Bedeutung einzuräumen. Man versteht Musik als etwas, das auch irgendwie dazu gehört, aber nicht unbedingt nötig ist. Wir hätten heute, weil die Zeit etwas fortgeschritten wäre, hätte man ja den Lobpreis einfach wegfallen lassen können. Das Wichtigste sei vor allem das gesprochene Wort. Doch Paulus ist offensichtlich ganz anderer Meinung. Es ist erstaunlich, wie er hier, wo es darum geht, dass das Wort Gottes in uns Raum findet, so viel Gewicht auf die Musik legt. Er sagt, singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder, singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Wir sehen, was für eine Vielfalt er nur in diesem einen Satz hineinbringt, wo es um den Lobpreis Gottes geht. Wie wichtig ihm das ist. Musik ist eine Gabe Gottes und eine Sprache, die uns Gott zur Verfügung gestellt hat. Und Gott freut sich über Musik. Musik kann uns Menschen auf eine ganz andere, auf einer ganz anderen Ebene ansprechen. Musik kann sogar heilende Wirkung haben. Zum Beispiel bei Saul, dem ersten König Israels. Samuel berichtet, immer wenn der von Gott geschickte böse Geist über Saul kam, griff David zur Harfe und begann darauf zu spielen. Dann wurde es Saul leichter ums Herz. Er fühlte sich wieder wohler und der böse Geist verließ ihn. Sehr interessant. Übrigens, König David war ein großer Musiker. Oder der große Prophet Elisa ließ einen Harfenspieler kommen, der mit seiner Musik dazu beigetragen hat, dass der Geist Gottes über Elisa kam und die Prophetien empfing. Während des Harfenspielers klang, kam der Geist des Herrn über Elisa. Und dann prophezeite er. Eine Anwendung von Musik hier bei Elisa, die bei uns vermutlich umstritten wäre. Auch Jakobus ist der Meinung, dass Musik ein ganz wichtiger Teil im geistlichen Leben ist. Er sagt, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Und im Leben von Paulus sehen wir, dass er sogar im Gefängnis in Philippi Loblieder sang. Gegen Mitternacht betete Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Und kurz danach kam ein Erdbeben, das sie aus dem Gefängnis in Philippi befreite. Selbst wenn das Neue Testament keine Lehre über Musik und Lobpreis hat, so sehen wir, dass Musik ganz selbstverständlich einen wichtigen Platz im Leben der Christen einnimmt. Sonst würde Paulus doch hier nicht sagen, singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar, aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Lobpreis ist nicht eine Zugabe, die nice to have ist. Sondern Lobpreis ist etwas, was Gott freut. Wo wir ihn ehren können. Musik ist vielschichtig. Ja, Musik spricht unsere Gefühle an. Musik ist emotional. Und das wollte Gott so. Egal welche Art von Musik wir machen, das Wichtigste ist, dass sie aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes gemacht wird. Hier möchte ich nur anfügen, es ist von außen schwer zu beurteilen, ob jemand von Herzen singt oder nicht. Ich denke, es ist nicht wichtig, dass ich beurteile, ob der andere von Herzen singt. Die Aufgabe ist, dass ich von Herzen singe. Und die Beurteilung, was von Herzen kommt, überlassen wir doch besser Gott. Wichtig ist, dass wir die Musik als Sprache ernst nehmen und für Gott das Beste geben. Das ist übrigens ein weiterer unserer 10 Grundwerte. Der gilt selbstverständlich auch für die Musik. Wir sind überzeugt, dass bestmögliche Qualität Gott ehrt und Menschen inspiriert. Und ich möchte hier auch unseren Musikleuten wirklich ein Kränzchen winden. Ich finde das toll, es freut mich immer, weil ich merke, unsere Musikleute, die bereiten sich vor, die kommen nicht am Morgen und fragen, ja, was machen wir heute? Die treffen sich unter der Woche, die überlegen etwas, wie der Gedankengang gehen soll. Sie machen sich Gedanken über die Anbetung. Wenn ich in anderen Gemeinden komme, um zu predigen, und ich komme da rein, und dann sehe ich, dass die Musikleute dann auch mal kommen und dann besprechen die, was sie jetzt machen am Sonntagmorgen. Ich möchte am liebsten nach Hause gehen. Ich denke, was ist denn da los? Gott zu ehren heißt nicht nur einfach ein bisschen Musik oder etwas zu tun, sondern heißt wirklich das Bestmögliche zu tun, dass Gott geehrt wird. Da bin ich überzeugt, dass Gott Freude hat daran. Und ich möchte euch einfach ganz herzliches Danke sagen, weil ich wirklich Freude habe daran, weil ich merke, unsere Leute nehmen die Musik ernst, nehmen die Anbetung ernst, überlegen sich etwas, wenn sie Lieder wählen, damit Gott geehrt wird. Und als drittes, ich bestimme meinen Input, damit ich authentisch leben kann. Wenn wir uns durch das Wort Gottes füllen lassen, wenn es in uns wohnt und Raum gewinnt, dann können wir auch authentisch leben. Unsere innere Einstellung stimmt dann nämlich mit unserem Verhalten überein. Und deshalb kann uns Paulus auffordern und sagen, dass alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Nun, wie müssen wir das verstehen? Bedeutet das, dass ich mich nun nur noch mit frommen Worten ausdrücken kann? Darf ich keinen Spaß mehr haben, keinen Witz mehr erzählen? Darf ich mich in meinem Beruf noch einsetzen oder muss ich in der Mission tätig werden, um dieser Aufforderung gerecht zu werden? Was müssen wir uns darunter vorstellen, dass alles im Namen von Jesus geschehen soll? Eigentlich ist das eine ganz einfache Sache. Denn die meisten von uns sind sich gewohnt, in einem anderen Namen zu handeln. Für einen anderen Namen sich einzusetzen. In unseren Gerichtssälen werden die Urteile im Namen des Volkes verkündigt. So handelt ein Richter im Namen und in der Autorität des Volkes, nicht in seinem eigenen Namen. Und jeder von uns, der in einem Anstellungsverhältnis steht, arbeitet im Namen seines Arbeitgebers. Vielleicht hast du viele Kompetenzen und du kannst sehr selbstständig arbeiten, aber du arbeitest immer im Namen deines Arbeitgebers, in seinem Auftrag. Du bist angestellt, um seine Interessen zu vertreten. Und wenn du das nicht tust, dann bist du über kurz oder lang die Stelle los. Und wenn ein Angestellter Kunden betrügt und schädigt, dann schädigt er den Namen der Firma. Alle, die ein eigenes Geschäft haben, wissen, wie wichtig es ist, dass sich die Angestellten zuverlässig für die Ziele einsetzen, die man selber hat und die man selber verfolgt. Und selbst Mütter und Hausfrauen arbeiten nicht im eigenen Namen, sondern sie arbeiten im Namen der Familie. So erlebt jeder in seinem Berufsleben ein Stück Selbstverleugnung, wenn er erfolgreich sein will. Und dies muss keineswegs schlecht sein, denn es ist ein gutes Zeugnis für Gott, wenn Christen zuverlässige Mitarbeiter sind und sich für ihren Arbeitgeber einsetzen, von dem sie den Lohn erhalten. Und wenn wir nun im Namen von Jesus sprechen und handeln sollen, heißt das nichts anderes, als dass wir uns in allem, was wir tun, mit Christus identifizieren. Wir sind sozusagen die Visitenkarte des Reiches Gottes. Als ich auf der Bank arbeitete, sagte man mir, dass die Schalterbeamten die Visitenkarten der Bank seien. Ist ein Schalterbeamter mürrisch und unfreundlich, dann sagt der Kunde, das ist eine mürrische und unfreundliche Bank. Ist der Mann am Schalter oder die Frau am Schalter freundlich und nett, dann gehe ich raus und denke, das ist eine nette Bank. Die sind freundlich, da gehe ich wieder. Sie sind die Visitenkarten. Die Bank wird als unfreundlich und mürrisch wahrgenommen, wenn der Schalterbeamte unfreundlich und mürrisch ist. Und Christen leben und handeln im Namen von Jesus. Eigentlich sind wir auch Diplomaten, die die Interessen des Reiches Gottes vertreten. Wir haben eine große Freiheit und sehr viele Kompetenzen. Aber wir vertreten nicht uns, sondern das Reich Gottes. Und wenn wir freundlich sind, dann denken die Leute, das, was der glaubt, das muss etwas Freundliches sein. Und wenn wir mürrisch sind und mit einem Latsch rumlaufen, dann denken die, was ist denn das für ein komisches Ding, was der da glaubt? Bist du bereit, im Namen von Jesus zu sprechen und zu handeln? Überall, wo du bist? Und zum Schluss legt Paulus uns nochmals ans Herz, dass wir dankbar sein sollen. Dankt dabei Gott, dem Vater, durch Jesus. Dankbarkeit ist schon deshalb sehr wichtig, weil wir in der Dankbarkeit bezeugen, dass wir Empfangende und Beschenkte sind. Und in einer Welt, die sich so wichtig nimmt und auf alles Erreichte stolz ist, setzen Christen mit ihrer Dankbarkeit einen wichtigen Kontrapunkt. Denn im Grunde sind alle Menschen Empfangende. Wenn mir jemand für einen Dienst dankt, dann freue ich mich. Das finde ich toll. Doch wenn mir jemand sagt, du kannst stolz sein auf das, was du gemacht hast, oder du kannst stolz auf deine Kinder sein, dann weiß ich gar nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Wie ich mit diesem gut gemeinten Kompliment umgehen soll. Wie kann ich auf etwas stolz sein, was mir Gott geschenkt hat? Ich weiß, das ist dann gut gemeint, aber ich kann wirklich damit nicht umgehen. Wenn mir etwas gelungen ist, dann hat Gott das Gelingen geschenkt. Er hat mir die Begabung geschenkt. Dankbarkeit ist ein wichtiger Wesenszug von uns Christen und dankbare Menschen sind attraktive Menschen. Dankbare Menschen sind attraktive Menschen. Und Paulus sagt den Thessalonikern, dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Das heißt nicht, dass ich für jede missliche Lage danken muss, danke, dass ich jetzt das Bein gebrochen habe, sondern das heißt, wenn ich das Bein gebrochen habe, sage ich, danke, Herr Jesus, ich bin froh, dass du mein Heiland bist und dass du mich in den Himmel bringst, auch mit dem gebrochenen Bein. Das ist die Dankbarkeit in allen Situationen. Wir sind nicht einfach dem Schicksal ausgeliefert. Ich bestimme meinen Input. Dazu muss ich die richtigen Entscheidungen treffen. Die trifft niemand anders für mich. Und Paulus warnt die Korinther, lasst euch nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Oder jetzt zu unserem Thema gesagt, könnte man, würde Paulus dann sagen, schlechter Input verdirbt den besten Charakter. Ich entscheide, welchen Umgang das ich pflege. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Kontrolle über die Einflüsse haben, die wir in unserem Leben zulassen wollen. Der Einfluss, der unser Leben am positivsten beeinflusst und uns hilft, dass wir das Ziel erreichen, ist das Wort Gottes. Und Paulus meint dazu, Timotheus, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also geben wir dem Wort Gottes, dem Wort Christi den Raum, dass es in uns wohnen kann. Und dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt und das uns zum Ziel bringt. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Dass wir darin forschen können, dass wir Orientierung finden. Dass es uns gut tut, wenn dein Wort in uns wohnt. Ich danke dir für dieses große Vorrecht und hilf uns, dass wir in dieser Welt, die von Medien voll ist, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, Dinge aufzunehmen, Filme zu schauen, Bücher zu lesen, wir haben iPods und iPhones und weiß ich was alles, dass wir deinem Wort genügend Raum geben. Dass wir dein Wort nicht verdrängen lassen aus unseren Herzen. Denn nur dein Wort bringt uns zum Ziel. Nur dein Wort kann uns schlussendlich heilen. Nur dein Wort gibt uns wirkliche Orientierung und lässt uns nie vergessen, um was es geht in unserem Leben. Wir danken dir und beten dich an.